Ja, guten Morgen. Hattet ihr schon mal die Situation, dass du einer Person etwas Schwieriges oder Schweres sagen musstest? Also mir persönlich fällt es besonders schwer, wenn ich weiß, ich muss jetzt jemandem etwas sagen und das ist irgendwie unangenehm oder das ist irgendwie stärkere Kritik oder das macht die Person traurig, das ist was Negatives. Ich denke, das ist etwas, was jedem mehr oder weniger schwerfällt. Das macht man nicht einfach so, das ist nicht angenehm. Und mir persönlich fällt es besonders schwer, Leuten irgendwie was Negatives zu sagen. Und Jesus war in der gleichen Situation. Wir sind gerade ja in der Predigtreihe im Johannesevangelium. Das letzte Mal hat der Tom im Kapitel 15 gepredigt. Und da hat Jesus Verfolgung für die Jünger angekündigt. Und so wie Jesus verfolgt wird, so werden auch die Jünger verfolgt. Und jetzt geht es in diesen Versen weiter, da schließt er quasi daran an. Und wir werden auch sehen, auch das war etwas, was die Jünger ja beunruhigt hat, was ihnen schwer gefallen ist. Ich lese jetzt einfach mal die ersten Verse aus dem Kapitel 16. Da sagt Jesus: Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommen sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Und dies werden sie euch antun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Ich habe euch dies gesagt, damit ihr daran denkt, wenn die Stunde kommt, dass ich es euch gesagt habe. Dies aber habe ich euch nicht von Anfang an gesagt, weil ich bei euch war. Also es waren quasi 14 Verse, wo Jesus über Verfolgung redet. Das waren jetzt die letzten 4 Verse. Und ich denke, die Jünger, die hatten ursprünglich die gleiche Hoffnung wie alle anderen Juden damals auch. Sie hatten gehofft, dass der Messias sein Reich aufbauen wird, dass er die Römer aus dem Land vertreiben wird. Und stattdessen erklärt Jesus ihnen, dass er sterben muss. Und nicht nur, dass er sterben muss, sondern er wird in den Himmel zurückkehren und die Jünger werden verfolgt werden. Ja, Jesus kündigt Verfolgung für die Jünger an. Die Jünger, die werden ausgeschlossen, aus der Synagoge ausgeschlossen, ausgeschlossen aus dem gesellschaftlichen Leben. Sie werden sogar getötet werden. Ja, die Synagoge, das war der Kern des jüdischen Lebens und wer von da ausgeschlossen wird, das war schon eine der schlimmsten sozialen Strafen, die man so haben konnte. Und auch, ja, dass die Leute wirklich sie Christen umbringen werden und auch noch meinen, Gott einen Gefallen zu tun. Das ist ja wirklich tragisch, wenn Leute so verblendet sind und meinen, sie würden etwas Gutes damit tun, Christen umzubringen. Passiert, ist damals passiert und passiert heute leider immer noch. Und Jesus sagt auch diesen Grund für diese Verirrung, dass sie so ganz falsch unterwegs sind. Da heißt es, und dies werden sie euch antun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Jesus sagt, dies werden sie euch antun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Also die Leute haben Jesus abgelehnt, sie haben Jesus als Gott abgelehnt, als ihren Herrn abgelehnt. Und dadurch, dass sie Jesus abgelehnt haben, ihn verkannt haben, sind sie in dieser Verwirrung. Und Jesus warnt eben seine Jünger im Voraus, damit sie durch diese Anfeindungen in Zeiten der Bedrängnis nicht ins Wanken geraten. Sie sollten sich daran erinnern, dass Jesus die Verfolgung vorausgesagt hat. Ja, sie sollten wissen, dass Verfolgung ein Teil des Planes Gottes für ihr Leben war, auch wenn es irgendwie sehr hart klingt. Jesus hatte ihnen das gesagt, nicht um sie zu beunruhigen, nicht um sie zu verunsichern, ihnen Angst zu machen, sondern Jesus hatte ihnen das gesagt, dass sie dann, wenn das kommt, dass sie daran denken. Weil wer so verfolgt wird, wer in solche Probleme gerät, der kann wirklich ins Zweifeln und ins Stolpern kommen. Und ich weiß nicht, ob du schon mal in einer Situation warst, wo du dich von Gott verlassen oder im Stich gefühlt hast. Das sind Momente, die ja wirklich für einen Glauben sehr herausfordernd sind. Und auch die Jünger, die hatten vielleicht ganz andere Vorstellungen von der Zukunft gehabt Und dann fährt Jesus in den Himmel auf und die Verfolgung für die ersten Christen geht los. Und Jesus wollte damit sagen, hey, lasst euch dadurch nicht verunsichern. Und auch wenn wir heutzutage jetzt nicht aus der Synagoge geschmissen werden, also ich glaube, das waren auch manche Ankündigungen waren speziell für die ersten Christen. Ja, so kennen wir es auch doch, dass man vielleicht sozial aus manchem ausgeschlossen wird. Oder auch wenn wir vielleicht, wenn Christen weltweit Verfolgung ganz unterschiedlich wahrnehmen, so merkt man doch, der Glaube an Jesus kann wirklich etwas kosten. Das macht Jesus hier eigentlich klar. Er sagt, ja, sie werden euch rausschmeißen, sie werden euch sogar töten. Sie meinen damit, Gott einen Gefallen zu tun, aber lasst euch dadurch nicht verunsichern. Der Glaube an Jesus kann etwas kosten und wird auch etwas kosten. Aber das Schöne ist, dass der Text hier nicht aufhört, sondern Jesus wird jetzt ermutigend. Ich lese jetzt die Verse danach. Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand unter euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich dies gesagt habe, ist euer Herz voll Traurigkeit. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Das sind jetzt Verse, die man nicht auf Anhieb unbedingt sofort versteht. Jesus kündigt hier die Himmelfahrt an. Und er sagt, ja, ich gehe hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand fragt mich, wohin gehst du? Das ist jetzt die Frage, ja, warum haben die Jünger ihn das nicht gefragt? Was war das los? Was war da los? Vielleicht waren sie zu ängstlich zu fragen, vielleicht konnten sie es nicht einsortieren, vielleicht waren sie so mit sich selber und der kommenden Verfolgung beschäftigt, dass sie darüber nicht nachgedacht haben. Man sieht ein paar Kapitel vorher, wo Jesus auch seine Himmelfahrt ankündigt, da fragen sie nach, wohin gehst du? Vielleicht fragen sie das jetzt hier nicht, weil sie es schon mal gefragt haben. So oder so, Jesus meint, oh, niemand fragt mich, wohin gehst du? Dann sagt er ja, euer Herz ist voll Traurigkeit. Also Jesus musste ihnen hier etwas Schweres sagen, ihr Herz ist voll Traurigkeit. Und jetzt kommt etwas, was ihnen Mut machen soll. Also stellt euch die Situation vor, Jesus sagt ihnen was Schweres, ja, der Glaube wird euch ganz viel kosten und euer Herz ist wirklich traurig, ihr seid wirklich traurig gerade, aber jetzt kommt's. Und das finde ich auch ermutigend für uns dann, auch interessant, was Jesus dann sagt, ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Der Beistand, das ist der Heilige Geist. Und Jesus argumentiert hier und sagt, ja, es ist gut, dass er geht, weil dann kann der Heilige Geist kommen. Jetzt ist die Frage, naja, warum musste Jesus denn gehen, dass der Heilige Geist kommen kann? Also warum konnte er nicht gleich kommen? Und so ganz beantworten kann ich die Frage ehrlich gesagt nicht. Aber eine mögliche Erklärung wäre, ja, dass die Menschen erst durch das Werk von Jesus am Kreuz die Vergebung bekommen und reingemacht werden. Weil im Alten Testament sieht man, die Menschen haben kurzzeitig den Heiligen Geist bekommen, aber im Neuen Testament wohnt er fest in den Gläubigen. Und das ist eben eine Auslegung, dass man sagt, ja, also Jesus musste erst sein Erlösungswerk am Kreuz vollbracht haben, Jesus musste erst die Sünde und den Tod besiegen, uns die Möglichkeit geben, dass wir Vergebung bekommen, dass wir heilig vor Gott werden, dass wir dann eben bereit sind, den Heiligen Geist zu bekommen. In Johannes 7 heißt es, denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Also es hängt offensichtlich sehr zusammen. Jesus kündigt diesen Beistand an. Im Griechischen ist es der Parakletos, kommt vom Wort Parakaleo und es ist echt interessant. Also dieses Wort kann man verschieden übersetzen. Das heißt zum Beispiel ermahnen, ermutigen, trösten, bitten oder auch rufen. Also wenn Jesus sagt, ja, ich schicke euch den Beistand, diesen Parakletos, dann schwingt das alles mit. Also er sagt im Prinzip, ich schicke euch einen Ermahner, ich schicke euch einen Ermutiger, einen Tröster, einer, der Fürbitte tut, einer, der euch ruft. Und das ist, finde ich, sehr ermutigend zu sehen, was dieser Heilige Geist eigentlich ist, was dieses Wort Beistand eigentlich genau meint. Und dann sagt er aber, ja, dieser Beistand, der kommt, und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Also das ist irgendwie, finde ich auch schwer zu verstehen. Ja, was meint er jetzt damit? Also zum Ersten, ja, was meint er mit überführen, die Welt überführen? Was bedeutet das? Also das griechische Wort für überführen hat verschiedene Bedeutungen. Ans Licht bringen, nachweisen, zurechtweisen, tadeln. Also das schwingt da alles mit in dieser Überführung. Und das wird der Heilige Geist, der wird die Welt überführen. Also er wird etwas offensichtlich machen. Er wird etwas zur Schau stellen und die Schuld aufdecken. Jetzt ist die Frage, ja, was heißt die Welt? Also was ist mit der Welt gemeint? Also ich habe es oft so verstanden, dass ich dachte, okay, er wird quasi jede einzelne, die Personen in der Welt ja auch überführen. Also dass er quasi einen Menschen persönlich anspricht und es einem persönlich auch klar macht. Aber ich glaube, es hat noch eine umfassendere Bedeutung. Und zwar allein die Tatsache, dass der Heilige Geist kommt, ist schon ein Überführen, ein Zeigen, hey, hier ist was falsch gelaufen. Weil Jesus kam als der Messias, Jesus kam auf diese Welt und wurde abgelehnt, er wurde gekreuzigt. Und die Tatsache, dass der Heilige Geist kommt, zeigt, dass Jesus abgelehnt wurde. Also allein die Tatsache, dass er kommt, zeigt schon, hey, hier ist was falsch gelaufen. Es beginnt eben damit, dass er sagt, ja, von Sünde überführen, von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Unglaube, sagt man, ist die schlimmste Sünde. Warum ist Unglaube die schlimmste Sünde? Ist Unglaube jetzt von der Tat schwerwiegender als jetzt Betrug oder vielleicht Mord? Ja, das nicht, aber durch den Unglauben verbaut man sich selber die Chance zur Vergebung. Man verbaut sich selber die Chance, um Vergebung zu bitten. Das heißt, wenn ein Mensch nicht an Gott glaubt, nicht an Jesus glaubt, an seine Vergebung glaubt, dann verpasst er die Chance, Vergebung zu erlangen. Und deswegen ist eigentlich das Schlimmste, weil man die Vergebung verpasst. Ja, und viele damals haben nicht an Jesus geglaubt. Und dass der Heilige Geist kommt, habe ich gerade gesagt, ist ein Zeichen, dass sie Unglauben hatten, dass sie nicht geglaubt haben. Und das Interessante ist, auch Pfingsten war eigentlich ein Zeichen des Gerichts für Israel. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal drüber nachgedacht habt, aber bis Pfingsten war es eigentlich so, oder bis zum Missionsbefehl von Jesus, dass die Leute, die Völker um Israel herum, dass sie nach Israel kommen sollten. Da war der Tempel, da wurde eben Gottesdienst gefeiert. Ja, in Israel war der Ort, wo man Gott, Jahwe, wo man ihm begegnen kann. Und was geschah an Pfingsten? Haben alle Zuhörer durch ein Wunder Hebräisch und Aramäisch gelernt? Nee, genau andersrum. Also nicht alle haben Hebräisch gelernt, dass sie auf einmal zum Tempel kommen konnten, sondern es war andersrum, dass die Jünger, dass sie auf einmal die anderen Sprachen gelernt haben. Und da ging es eigentlich los, dass die Jünger in die ganze Welt sich verstreut haben. Also Pfingsten, dass die Leute auf einmal in den Sprachen sprechen konnten, war eigentlich ein Zeichen für Israel. Ihr habt Jesus abgelehnt, ihr hattet diesen Unglauben und jetzt ist der Auftrag, das in alle Welt zu verstreuen. Das heißt, ja, der Heilige Geist war wirklich ein Zeichen für Israel des Gerichts, weil sie Jesus abgelehnt haben. Dann geht es aber weiter. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Ja, was heißt jetzt das? Inwiefern ist das jetzt Gerechtigkeit, wenn Jesus zu seinem Vater geht? Also die Menschen, die nicht an Jesus geglaubt haben, haben sich ja über Aussagen von Jesus geärgert, in denen er sich mit Gott gleichsetzt. Wenn er sagt, ich und der Vater sind eins. Oder wenn er Wunder tut, die nur Gott tun kann. Wenn er jemandem Vergebung der Sünden zuspricht, da hat er sich mit Gott gleichgesetzt und man hat gemerkt, er hat den Anspruch, Gott zu sein, und sie haben ihn abgelehnt. Aber wenn er jetzt zum Vater in den Himmel auffährt, ist es ein Zeichen, dass Gott Jesus bestätigt. Wenn Jesus ein Hochstapler wäre, ein Gotteslästerer, so wie es ihm vorgeworfen wurde, dann hätte Gott ihn ja nicht zu sich in den Himmel genommen. Aber im Prinzip zeigt Gott hier, ja, er nimmt Jesus in den Himmel auf, Jesus hatte recht gehabt. Das heißt, durch die Himmelfahrt, dass Jesus zum Vater auffährt, sehen alle Leute, Mensch, er hatte recht. Er war kein Lügner, er hat sich das nicht eingebildet, er hat nicht nur so getan, sondern das war echt. Von daher, ja, die Gerechtigkeit Jesu wird deutlich, weil er zum Vater eben auffährt. Und jetzt das Dritte, wo der Heilige Geist überführt, vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Jesus hat mit dem Tod und seiner Auferstehung ja die Macht des Teufels gebrochen. Wir Menschen, wir können nun Vergebung bekommen, wir sind nicht mehr verdammt, sondern können Frieden mit Gott schließen. Wir können ewiges Leben bekommen und der Teufel, der uns von Gott trennen will, der hat in diesem Punkt versagt. Wir sind wieder eins mit Gott. Wir sind Kinder Gottes. Wir haben den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Ja, also der Heilige Geist zeigt, dass die Folge der Sünde in diesem Punkt gebrochen ist oder aufgehoben ist. Die Sünde hat uns von Gott getrennt und die Vergebung bringt uns wieder mit Gott zusammen. Von daher, ja, der Heilige Geist zeigt auch, es macht es offensichtlich, der Teufel ist besiegt. Der Teufel, seine Macht ist gebrochen. Wie kann man sich das jetzt praktisch vorstellen? Hier steht, die Welt wird überführt von der Sünde, von der Gerechtigkeit und vom Gericht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr in euer Alltagsumfeld schaut, wenn ihr in diese Welt schaut, habt ihr den Eindruck, dass die Welt überführt ist? Also das fand ich dann schon herausfordernd in der Vorbereitung, wo ich dachte, ja, wie kann man sich das jetzt praktisch vorstellen? Irgendwie scheint es nicht so, als ob alle überführt sind, als ob alle das jetzt offensichtlich ist. Ich denke, die Antwort ist, dass der Heilige Geist überführt die Menschen, die sich auch überführen lassen. Also in der Bibel wird Gottes Handeln sehr deutlich von Gott dem Vater, von Jesus dem Sohn und auch vom Heiligen Geist, dass er Menschen nichts überstülpt, dass er Menschen nicht zwingt, an ihn zu glauben. Und natürlich wäre es eine Art von Zwang, wenn er jetzt jeden Menschen reinhämmert, ohne dass sie es überhaupt wollen. Also man sieht in der Realität, aber auch von der Bibel her, die Menschen, die Gott suchen, die ein ehrliches Interesse haben, die werden auch überführt. Wer nach Jesus fragt, wer danach schaut, der merkt, Mensch, also ja, Jesus war wahrhaftig, Jesus war gerecht, er ist der Retter, er hat den Tod, den Teufel besiegt. Also wer nach Gott sucht, dem hilft der Heilige Geist, dass er ihn findet. Und ich denke, das ist eine Antwort, wie das konkret aussehen könnte. Jetzt hat Jesus als Ermutigung quasi, er sagt, ja, ihr werdet verfolgt werden, aber die Ermutigung an dieser Stelle ist erstmal, dass er sagt, ja, der Beistand kommt und er wird den Menschen, wird er das zeigen, dass Jesus die Wahrheit ist, dass Jesus Recht hatte. Also quasi, das ist eine Ermutigung im Hinblick auf die anderen, auf die Verfolger, auf die Leute, die nicht an Jesus glauben. Und jetzt die nächsten Verse wendet sich nach innen, eine Ermutigung für die Gemeinde. Da sagt Jesus, noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist meins. Darum habe ich gesagt, dass er von den Meinen nehmen und euch verkündigen wird. Genau, es ist wieder ein ganzer Abschnitt, aber es wird eigentlich klar, wenn man da mal durchgeht. Jesus fängt damit an, dass er sagt, ja, ich würde euch noch so gern mehr sagen, aber ihr könnt es nicht ertragen. Stellt euch mal vor, ihr werdet mit einer Zeitmaschine ins Jahr 30 nach Christus zu den Jüngern transportiert. Und ihr müsst jetzt den Jüngern damals erklären, wie das Leben 2025 aussieht. Also euren Alltag, was es hier so gibt. Das wäre ganz schön herausfordernd. Wie würde man den Leuten damals Strom erklären? Wie ein Handy, wie Fotos, Flugzeuge, Videoaufnahmen, Autos, Satelliten, die im Weltall schwirren, das Internet, künstliche Intelligenz oder auch einen Thermomix. Also damals war das Leben noch so ganz anders. Es gab keine Fahrräder oder Tupperware oder Plastikflaschen. Also eigentlich, ich habe mir das in der Vorbereitung mal überlegt, es sind so viele Bereiche, die heute ganz anders sind. Allein die Berufe, die die Menschen ausüben, sind komplett anders. Also natürlich, es gibt ja immer noch Bauern und Handwerker und so, aber es gibt so viele Berufe, die, das können Sie sich gar nicht vorstellen, was man da überhaupt macht. Und so habe ich mir das ein bisschen überlegt, ja, wie muss es Jesus gehen? Also wir sind ja immer noch auf dieser gleichen Welt, 2000 Jahre später, aber vieles ist ja noch gleich. Die Bäume sind ja gleich, die Nahrung, das menschliche Herz ist immer noch das Gleiche. Aber wenn Jesus jetzt von den himmlischen Dingen berichten will, wie schwierig ist das? Und ich verstehe einen Hesekiel im Alten Testament oder den Apostel Johannes im Neuen Testament, wenn die von himmlischen Visionen berichten, dass ihnen irgendwie die Worte fehlen, dass sie Vergleiche anstellen und man merkt, sie wollen hier erzählen, was sie gesehen haben, aber es gelingt nicht so richtig. Weil es einfach, also dieser Vergleich vom Jahr 30 nach Christus bis 2025, allein das ist schon so intensiv oder so ein Unterschied, dass wir Menschen, wir würden, glaube ich, nur verwirrt und durcheinander gebracht werden. Und ich glaube, so ähnlich geht es Jesus auch. Es ist wirklich, wir müssen nicht alles wissen. Wir können auch nicht alles verstehen. Und von daher, wenn Jesus sagt, er würde noch gerne viel sagen, aber er tut es nicht, dann ist es in Ordnung für mich, weil ich weiß, Jesus weiß, wie viel er seinen Jüngern sagt und er weiß, was gut für sie ist. Und ich glaube auch, dass vieles, an was er da gedacht hat, dass im Laufe des Neuen Testaments sich das noch entfaltet hat. Also ich glaube vom Text her auch, dass wir heute jetzt das, also ganz vieles, an was er gedacht hat, wirklich wissen, weil es dann noch im Neuen Testament aufgeschrieben worden ist. Also wenn man jetzt nämlich hier weiterliest, heißt es, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Die Jünger, die waren schon durcheinander gebracht von der Himmelfahrt, vom Tod und Auferstehen Jesu. Wenn jetzt Jesus mit der Gemeinde angefangen hätte, mit der Offenbarung, mit allem, was wir jetzt hier eigentlich haben, ich glaube, das wäre zu viel für die Jünger gewesen. Aber der Heilige Geist, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, hat er die Gläubigen geführt und geleitet und sie auch geführt, in dem, wie sie die biblischen Schriften eben verfasst haben. Was meint er denn hier mit die ganze Wahrheit? Naja, also die Bibel ist jetzt keine himmlische Totalauskunft, dass alle Fragen geklärt sind. Keiner von uns kann sagen, ich habe die Bibel einmal durchgelesen, ich habe alle Wahrheit, jetzt weiß ich jetzt. Nein, man könnte es vielleicht sagen, die ganze Wahrheit, die für uns wichtig ist oder die für uns relevant ist. Ja, wir haben in der Bibel die ganze Wahrheit, die nötig ist, um Gott kennenzulernen, die nötig ist, um zu wissen, wie man in den Himmel kommt, wie man Vergebung erreicht. Ja, alles, was wir wissen müssen, die ganze relevante Wahrheit für die wichtigen Dinge, die haben wir. Und von daher kann ich auch gut das ertragen, dass Jesus noch vieles zu sagen hätte, aber es nicht gesagt hat, weil ich weiß, dass wir alles Relevante eben bekommen haben. In der Schule im Religionsunterricht hatte unsere Lehrerin Zweifel an den Evangelien ja streuen wollen. Und das Argument meiner Religionslehrerin in der 7. Klasse war, zwischen den Predigten von Jesus und dem Aufschreiben der Evangelien war ja sehr viele Jahre dazwischen. Wie konnten die Jünger das jetzt passend aufschreiben? Weil da hat sie quasi uns, dass wir das besser verstehen können, den Schülern gesagt, überlegt mal vor 3 Jahren, welche Gespräche hattet ihr da? Was haben die Leute zu euch gesagt vor 3 Jahren? Und ich muss sagen, vor 3 Jahren, da ist mir nimmer viel hängen geblieben. Und dann sagt sie, ja genau, und da waren es noch mehr Jahre. Und deswegen, also das mit den Predigten von Jesus, ja, ob das so richtig war. Das war so ihr Argument, aber das Argument war sehr kurz gedacht. Es war auch sehr menschlich gedacht. Zum einen finde ich, dass es argumentativ nicht richtig ist, weil die Wunder von Jesus, die zum Beispiel berichtet worden sind, weil die wirklich eindrücklich waren. Vor 3 Jahren habe ich kein weltbewegendes Wunder gesehen, aber die Jünger damals hatten Dinge erlebt, die man nicht so schnell vergisst. Auch hat Jesus viel in Gleichnissen gesprochen, die man sich gut merken kann. Dann weiß man ja auch nicht, wie viel haben sich Leute Notizen gemacht, wie viel wurde schon aufgeschrieben, was jetzt einfach nicht mehr vorhanden ist. Also man weiß da einfach zu wenig, wie viel, was da auch schon aufgeschrieben wurde. Und vor allem ist es sehr menschlich gedacht, weil meine Religionslehrerin hatte den Heiligen Geist nicht bedacht. Jesus sagt hier, dass er, oder hat vorher gesagt, er wird die erinnern. Er wird die daran erinnern, was passiert ist, und er wird sie führen. Von daher, ja, die Jünger, die die Bibel geschrieben haben, hatten den Heiligen Geist. Also hier ist jetzt das, was ich gemeint habe. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also in Bezug auf die Vergangenheit sagt er ja, dieser Beistand, der wird euch erinnern, was Jesus gesagt hat. Also klar war das vielleicht Zeit dazwischen, aber der Heilige Geist hat den Jüngern das geholfen. Und auch in Bezug aufs Zusätzliche, auf das, was nach den Evangelien kommt, führt Jesus mit dem Geist die Jünger. So heißt es in 1. Petrus 1, denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben die Menschen in Gottes Auftrag geredet. Das heißt, die Bibel, die wir jetzt haben, die Offenbarungen Gottes, sind zuverlässig, weil der Heilige Geist hat durch die Menschen gesprochen. Und jetzt zum Schluss sehen wir eben noch verschiedene Tätigkeiten, die der Heilige Geist hat. Da heißt es, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Also das, was der Heilige Geist hört, wird er weitergeben. Man sieht, der Heilige Geist ist keiner, der sich selbst in den Vordergrund rückt und der Heilige Geist ist jetzt der große Lehrer, sondern eigentlich gibt er das weiter, was Jesus ihm sagt. Das ist seine Rolle. Weiter lesen wir, was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Also klar, in der Bibel haben wir noch sehr viel Prophetie, dann im Neuen Testament, in der Offenbarung, das Zukünftige wurde uns verkündigt. Da muss ich sagen, ich finde es sehr ermutigend, wenn man schaut, wie viel Prophetie in der ganzen Bibel ist, da hat sich das Allermeiste erfüllt. Und die Prophetien, die jetzt noch ausstehen, sind im Verhältnis viel weniger. Das ist eigentlich nur noch der letzte Rest, der jetzt noch aussteht. Und das ermutigt mich, dass ich den Verheißungen der Bibel, den Vorhersagen vertraue, weil die ganzen anderen Prophetien schon in Erfüllung gegangen ist. Da denke ich zum Beispiel an die Prophetien über Jesus, woher er kommt, aus welchem Stamm er kommt, aber auch die Zerstörung und Wiederherstellung von Israel. Also diese zukünftigen Dinge, auf die ist wirklich Verlass. Und weiter geht es. Er wird mich verherrlichen, denn von den Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist meins. Darum habe ich gesagt, dass er von dem Meinen nehmen und euch verkündigen wird. Also das ist eben der letzte Punkt, das ist ähnlich wie der erste, dass er das spricht, was er hört. Jesus gibt dem Heiligen Geist das weiter, was er sagen soll. Und Jesus hat es auch nicht von sich selber, sondern Jesus hat es von dem Vater. Und hier sieht man so eine Einheit. Das, was der Vater hat, hat Jesus, der Sohn. Und das, was die beiden haben, geben sie dem Heiligen Geist weiter, dass sie es uns sagen. Also man sieht in diesem Text auch die Dreieinigkeit, wie Gott als Ganzes eben handelt. Von daher erfahren wir einiges in diesem Text über den Heiligen Geist. Welche Rolle er hat. Er ist jemand, der drängt sich nicht in den Vordergrund. Er ist jemand, der gibt das weiter, was Gott und was Jesus und der Vater eben sagen. Und ich denke, auch für uns ist es gut, wenn wir den Heiligen Geist nicht überbetonen. Weil man sieht, seine Rolle ist es, Jesus groß zu machen, ist es, seine Worte weiterzugeben. Manche haben sich vielleicht auch schon gefragt, darf man den Heiligen Geist anbeten? Ist ja eine relevante Frage. Man betet zu Jesus, man betet zum Vater, warum nicht auch zum Heiligen Geist? Und da muss ich sagen, natürlich, der Heilige Geist ist eine Person der Dreieinigkeit. Der Heilige Geist ist Gott. Das heißt, wenn ich ihn anbete, ist es nicht, wie wenn ich einen Engel oder einen Menschen anbete, das wäre ja lästerlich, gotteslästerlich, sondern mein Gebet, meine Anbetung ist eigentlich schon bei Gott an der richtigen Adresse. Also es ist keine Sünde, wenn ich sage, ich bete den Heiligen Geist an. Aber die Frage ist, warum sollten wir das tun? Warum sollte man ihn anbeten? Weil die Rolle in der Bibel von ihm ist sehr klar. Man sieht, er macht Jesus und den Vater groß. Wir lesen, dass der Geist vom Vater und von Jesus gesendet wird. Wir lesen davon, dass der Geist Jesus verherrlicht. In Römer 8, Vers 11 lesen wir, dass Jesus durch die Kraft des Geistes auferstanden ist. Der Heilige Geist vertritt unsere Gebete vor Gott, dem Vater. Und auch wenn es keine Sünde ist, den Heiligen Geist anzubeten, so scheint es mir, dass es doch ein bisschen das Ziel oder den Sinn verfehlen würde. Der Heilige Geist hilft uns wirklich, es ist davon die Rede, dass die Gebete, die wir nicht gut formulieren können, die trägt er vor Gott vor. Also man sieht, hier hat er eine Art Vermittlerrolle. Das ist keine minderwertige Rolle in der Dreieinigkeit, sondern er hat aber einfach eine andere Rolle wie der Sohn und eine andere Rolle wie der Vater. Ich habe ja damit angefangen, dass ich gesagt habe, oh, musstet ihr schon mal was Schweres wem anders sagen? Jesus hat was Schweres sagen sollen, hat was Schweres sagen müssen den Jüngern, nämlich, dass sie verfolgt werden, dass er sie verlässt, dass er in den Himmel auffährt. Und die Ermutigung, die ist jetzt eben für uns auch gut. Wenn ihr euch jetzt fragt, okay, das war vielleicht ein sehr theoretischer Text irgendwo, ist es eigentlich überhaupt nicht. Weil wir haben gesehen, der Heilige Geist überführt die Welt. Die Leute, die Gott ehrlich suchen, denen hilft er dabei. Also in Bezug auf deine Arbeitskollegen zum Beispiel, von denen du dir wünschst, dass sie an Jesus glauben, weißt du, auch da kann der Heilige Geist wirken. Also du bist nicht alleine in diesen Bemühungen. Und das andere ist in Bezug auf uns, haben wir gesehen, ja, wir haben den Beistand, den Parakletos, den Ermutiger, den Tröster, den Helfer. Und wir sehen, dieser Geist, der hat die Jünger damals an die Wahrheit erinnert. Er kann uns an biblische Wahrheiten erinnern. Und wir sehen, dass Gott oder Jesus durch den Heiligen Geist uns ganz nahe ist. Jesus hat ja gesagt, er geht, aber er schickt uns den Beistand. Also wenn du morgen in der Arbeit stehst, weißt du, wenn du gläubig bist, du bist nicht alleine. Du hast einen Beistand. Gott lässt dich nicht alleine in deinem Arbeitsplatz, sondern Gott ist dir so nah, wie er nur sein kann. Du hast den Heiligen Geist in dir. Diesen Beistand, den Ermutiger, den Tröster, den Helfer. Und das ist, finde ich, wirklich wunderbar und wirklich ermutigend. Amen.